Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ich kann mich nicht für alles verbürgen, was im Netz steht. Ich bin dort gar nicht unterwegs und ich kann nicht kommentieren, was ich nicht gelesen habe. Also möglicherweise ist das von mir, möglicherweise ist es ein Zitat, aber es ist jetzt relativ banal und sozusagen kann sein, kann nicht sein.
Der ehemalige Präsidentschaftskandidat Joachim Gauck. Also wo Gauck im Netz draufsteht, ist höchstwahrscheinlich gar nicht Gauck drin. Darüber und wie viel Kampagne von ihm ausging und wie Gauck zum Medienliebling wurde in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 17. Juli 2010. Außerdem neue Medienanalyse Radio, was die Zahlen sagen, Meinungsmacht im Netz, wo sie entsteht und Wohlfühlfaktor Berlin-Brandenburg, warum die Medienwirtschaft wettbewerbsfähig ist.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Alle Jahre wieder erfahren die Radiosender Deutschlands und ihre Werbekunden in vielen Excel-Dateien, an welchen Radiosender die Hörerinnen und Hörer sich besonders gut erinnern. Anders als beim Fernsehen wird ja nicht das eingeschaltete Programm gemessen, sondern es wird in Telefoninterviews ermittelt, welchen Radiosender man zum Beispiel gestern gehört hat. Damit die Angaben repräsentativ werden, müssen schon sehr viele Interviews geführt werden und es werden sogar mehr geführt als überhaupt mathematisch repräsentativ gelten. Ich fragte die RBB-Medienforscherin Dr. Annette Mende, wie viel es denn diesmal waren.
In der Medienanalyse werden in Deutschland 65.000 Menschen befragt, ab 10 Jahren. Das ist eine Menge Holz. Hier in der Region Berlin-Brandenburg sind es fast 6.500, 4.000 in Berlin und 2.500 in Brandenburg. Also das ist schon ein sehr solides Instrument mit auch hohen methodischen Anforderungen und Auflagen. Und diese 6.500 Befragten in Berlin-Brandenburg repräsentieren 5,4 Millionen Menschen in der Region.
Und natürlich wird der gesamte Radiomarkt erfasst, also öffentlich-rechtlich wie privat. Gibt es für Sie eine Botschaft 2010, Medienanalyse, zweite Welle hier in der Medienanalyse zu entdecken? Oder ist das eher nüchternes Zahlenmaterial, was es nur ganz konkret pro Welle zu diskutieren gilt?
Also die große Freude für jeden Radioforscher ist natürlich, wenn wieder mehr und länger Radio gehört wird. Und dies trifft auf die aktuelle MA zu. Alle Altersgruppen, Junge und Alte gleichermaßen, wenden sich wieder mehr dem Radio zu. Das Radio ist also auch in der digitalen Welt ein robustes Medium, ist ein modernes Medium. Es hat natürlich auch sehr viele kreative Ansätze und das freut mich einfach, wenn dann auch wieder dieses Medium einen größeren Zuspruch erfährt.
Es gab auch Zeiten, wo Zahlen rückläufig waren, Hörernutzungszahlen beim Radio. Da wurde dann immer erklärt, dass möglicherweise das Internet das Freizeitverhalten beeinflusst, dass sozusagen sich hier der Kuchen der zur Verfügung stehenden Freizeit mehrere Angebote teilen müssen. Warum ist denn Radio wieder so stark oder immer noch so stark? Was können Sie denn da für eine Erklärung anbieten?
Ja, Radio bietet einfach Leistungen und Angebote, die eben nur dieses Medium machen kann. Es ist wunderbar, nebenbei einzusetzen. Das ist ja auch ein Faktor, der unter dem Aspekt der Zeiteffizienz eine große Rolle spielt. Es managt die Tagesstimmung, es hat schon Einfluss auf die Gefühle der Hörerschaft und natürlich, es ist auch eine ganz wichtige Institution im Bekanntmachen mit neuer Musik, da bestimmte Impulse zu setzen. Und was ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das Radio einfach simpel zu bedienen ist. Und das, denke ich, ist auch eines der, sag mal, Vorteile des Radios in der technisierten digitalen Welt.
Und dann hört man ja, dass es auch so eine Art neues Verhalten gibt, das zunehmend auch im Web gehört wird, mit entweder WLAN-Radios oder direkt am PC während der Arbeit. Ist dieses Hörerverhalten durch die MA erfasst worden?
Ja, das ist eine Neuerung der MA seit März, seit der ersten Erscheinungswelle im März, dass auch Webcast-Radios mit abgebildet werden. Aber ja, sag mal, die Erwartungen waren wahrscheinlich höher, was hier die Nutzungszahlen anbetrifft. Denn wir müssen davon ausgehen, wir haben deutschlandweit mehr als 2000 Webcast-Radios, also Radios, die ausschließlich im Internet verbreitet werden. Und wenn man sich da die Tagesreichweite von 0,5 5% anzieht, dann ist das eher irgendwie eine relativ geringe Nachfrage nach diesen Angeboten.
Dann gucken wir mal auf den UKW-Markt von Berlin-Brandenburg. Was sagen die aktuellen Zahlen? Ist der Konkurrenzkampf, der Konkurrenzdruck härter oder hat sich das doch alles relativiert, mittlerweile stabilisiert?
Ja, also der Markt Berlin-Brandenburg ist wirklich der dichteste und auch der härtest umkämpfte Radiomarkt in der ganzen Bundesrepublik. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich finde, es macht schon Sinn, sich diese Rahmenbedingungen irgendwie immer zu vergegenwärtigen, sie im Hinterkopf zu haben, weil man dann natürlich auch die aktuellen Daten besser einsortieren kann. Und wenn man sich jetzt so, sagen wir, andere Bundesländer ansieht, dann haben dort Marktführer eine Tagesreichweite von über 30%. Hier in der Region ist man eben mit 13% Marktführer, was einfach schon deutlich macht, wie viele Radiostationen hier um die Aufmerksamkeit der Hörer und des Publikums kämpfen und buhlen.
Aber es gibt natürlich eine Rangliste. Wer sind denn die stärksten Vertreter der Radios in Berlin und Brandenburg?
Also da ist auch ganz interessant, dass wir sehr unterschiedliche Radiomärkte in Berlin und in Brandenburg haben. Also in Brandenburg gibt es im Prinzip zwei große Flaggschiffe. Das sind Antenne Brandenburg und BB Radio mit doch immer mal wechselnden Marktführerschaften. Und in Berlin haben wir eben einen extrem irgendwie fragmentierten Markt. Und da sind die Top 3 dieser MA 104.6 RTL, Spreeradio und Radio Berlin vom RBB.
Wie sieht es aktuell in Brandenburg aus? Wer hat da die Marktführerschaft zurzeit?
Zurzeit hat BB Radio die Marktführerschaft in Brandenburg.
Aber insgesamt dann Antenne Brandenburg für Berlin und Brandenburg dann auf Platz 1.
Klar, wenn man wiederum die Gesamtregion betrachtet, dann gibt es dann auch immer natürlich andere Einläufe und andere Marktführerschaften. Und insofern war die Bilanz der aktuellen MA für die Radiowellen des RBB äußerst positiv. Wir stellen mit Antenne Brandenburg den Marktführer in der Gesamtregion nun schon das 11. Mal in Folge, was also gerade in diesem Markt mit den extremen Konkurrenzverhältnissen und den stark wechselnden Platzierungen innerhalb des Rankings wirklich ein Riesenvorteil ist und eine ganz starke Leistung des Programms. Wir haben mit Inforadio im Vergleich aller Inforadios absolut erfolgreichste Programm in diesem Format. Und auf Fritz ist das erfolgreichste junge Programm hier im Markt Berlin-Brandenburg.
Nun gibt es seltsamerweise so kuriose Erscheinungen, dass Jazzradio Insolvenz anmelden muss, gleichzeitig aber zugelegt hat in der Media-Analyse, dass hier offenbar Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz nicht Garant ist, für zumindest die privatwirtschaftliche Konkurrenz im Markt bestehen zu können. Das zeigt also auch diese besondere Härte im Berlin-Brandenburger Radiomarkt. Aber es gibt auch so gravierende Einbrüche, wie zum Beispiel bei RS2 oder dass andere Sender sich ziemlich stabil halten, wie der RBB. Ist Stabilität an sich schon demzufolge ein Wert?
Ja, ich sehe Stabilität gerade vor dem Hintergrund der Marktbedingungen hier in der Region als einen hohen Wert an. Wobei man natürlich immer auch schauen muss, das macht man dann als Medienforscher sowieso, dass man auch dann nachguckt, was sind jetzt eigentlich die Hörer, die sich jetzt für das jeweilige Programm interessieren und ja, wie bin ich da insgesamt hier in der Region aufgestellt.
In der Pressemitteilung des RBB steht zu Radio 1, Radio 1 konnte seine Position weitgehend halten. Welche Zahlen verbergen sich dahinter?
Also Radio 1 wird von 357.000 Berlinern und Brandenburgern täglich eingeschaltet. Ja, das ist ein sehr modernes, ein sehr urbanes Publikum, was Radio 1 bedient. Das ist eine gut ausgebildete Klientel, die auch mit einem bestimmten, relativ hohen Anspruch an Wort und Musik dieses Programm nutzen. Es hat eine extrem hohe Verweildauer. Es gibt eine ganz starke Bindung gerade der Hörerschaften an Radio 1. Also das ist auch die Welle, die ein wirklich ganz großes Stammhörerreservoir hat und da in, ja, eigentlich schon wirklich irgendwie der absolute Tagesbegleiter für sein Publikum ist.
Dass einige 4.000, 5.000, 6.000 Hörer in dieser Welle der MA sich nicht erinnern konnten, Radio 1 gehört zu haben, ist das ein Problem? Müsste Radio 1 da neu überlegen oder ist das eine Fallzahl, die man als Medienforscher gelassen sieht?
Also Radio 1 ist einfach so eine starke Marke am Markt, sodass ich diese Fallzahlen absolut gelassen sehe, weil sie haben das ja schon eingeführt, dass natürlich auch immer statistische Schwankungen selbst in einem so wirklich hochkomplexen und soliden System gibt, dass ich da irgendwie diese Entwicklung absolut gelassen sehe.
Ja, wenn es die Medienforscherin Dr. Annette Mende tut, können Sie es auch, liebe Zielgruppe. Das war Neues zur Medienanalyse Radio 2 2010. Yours are just kicking in. Yours are just kicking in. Radio 1 mit dem Medienmagazin, auch ein Magazin für Nachhaltigkeit, das werden Sie jetzt gleich hören. Denn es sah ja aus wie eine echte Bewegung von unten, das Netz kämpfte für Gauk. Gauk wiederum äußerte sich auf Facebook und YouTube, Spenden wurden eingesammelt, wichtige Printmedien hielten ihn unisono für den besseren Präsidenten. Doch bleiben, nachdem sich der Rauch der Präsidentenfindung verzogen hat, Widersprüche. Gauk selbst bestreitet, wie eingangs gehört, zum Beispiel jede Erfahrung mit dem Internet. Er sei da gar nicht unterwegs. Darüber will ich mich unterhalten mit Eleni Klotzikas, die sich in den letzten Wochen mit dem Thema und mit der Kampagne Pro Gauk beschäftigt hat. Es war doch eine Kampagne, Eleni, oder?
Ja doch, man könnte das als Kampagne schon bezeichnen. Und zwar eine, die sich selbst hochgeschaukelt hat, würde ich in der Nachanalyse sagen. Auch zwischen neuen Medien und gedruckter Presse, wo Gauk selber gar nicht so aktiv eigentlich mitgemacht hat, sondern es ist um ihn herum geschehen. Die Kandidatur von Gauk hatte ja bei der SPD und bei den Grünen höchste Priorität, hat mir der Kampagnenmanager bei den Grünen Andreas Schulz erzählt. Es waren 16 Mitarbeiter, darunter der Büroleiter von Sigmar Gabriel und auch andere Wahlkampfmanager bei den Grünen abgestellt. Doch dass der Stein so richtig ins Rollen gekommen ist, das haben sich die Beteiligten und Gauk schon gar nicht erträumt. Denn nur 2-3 Tage nach der Kandidatur von Joachim Gauk haben deutsche gedruckte Leitmedien aktiv Kampagne für ihn gemacht.
Ja, wir erinnern uns an den Spiegeltitel zum Beispiel, der just an diesem Wochenende herauskam mit der bessere Präsident Gauk, ne? Und auch die Super-Elo-Zug dann eine Woche später nach an ihrem Erscheinungstag am Donnerstag.
Das war auch mit niemandem abgesprochen übrigens, auch selbst mit Joachim Gauck nicht, der wohl aus allen Wolken fiel, wie er mir gestern gesagt hat, witzigerweise von dem Schloss Bellevue, nach einem Fotoshooting für die FAZ.
Ich war komplett überrascht und ich kriegte dann von irgendjemand, der Zugang hatte zum Titelbild, schon während des Druckvorgangs schon eine Mail und das würde erscheinen, ich wollte es gar nicht glauben. Und als dann eine der auflagenstärksten Sonntagszeit noch titelte Yes We Gauk. Ich meine, sowas habe ich noch nie erlebt und es gibt auch nicht viele Menschen, die das erlebt haben.
Ja, aber wie kann man sich das erklären? Also das ist ja für jeden Kampagnenmanager eigentlich das gefundene Fressen, sich das selbst auf die Fahnen zu schreiben.
Natürlich hat man sich da gefreut bei den Grünen und bei der SPD. Also das war wohl schon so geplant, aber dass es dann so gut funktioniert, damit hätte selbst bei den Grünen oder bei der SPD keiner gerechnet, wie mir Andreas Schulz gesagt hat.
Ich gebe zu, dass also in der Pressearbeit dieses erste Wochenende als ein ganz entscheidendes wahrgenommen wurde, weil natürlich klar ist, man braucht sofort einen großen Anschub. Der Auftritt von Gauck in der Bundespressekonferenz, der hatte zwar eine große Wirkung, aber man braucht einen großen medialen Anschub und wenn da die beiden großen meinungsbildenden Verlagshäuser mitspielen und die haben wir ja sofort aufgesucht, wir waren sofort bei der Bild und auch der Spiegel war sofort bedient. Wenn man die sofort auf seiner Seite hat, dann hat man eine gute Chance, einen Mainstream in der Berichterstattung hinzukriegen.
Ja, und das hat dann natürlich auch gleich so die nächste Welle in Gang gesetzt, was man als Unterstützerwelle im Internet bezeichnet, was von den Kampagnenmachern und von Gauck selbst natürlich überhaupt nicht geplant und am Anfang auch gar nicht verstanden wurde. Eine Unterstützerwelle, die schon aus der Mitte der Bevölkerung kam. Ich habe selbst mal auf Facebook nachgeschaut. Es waren bestimmt so 20 Unterstützergruppen, wo auch diskutiert wurde, warum er der bessere Präsident ist. Sowas hat es zum Beispiel beim Bundestagswahlkampf überhaupt nicht gegeben, obwohl doch da gerade mit großem Aufwand probiert wurde. Man erinnert sich, sowas wie ein Internetwahlkampf à la Obama zu inszenieren. Und dass das nun gerade da funktioniert, ja, wo doch die Bevölkerung selbst gar nicht den Bundespräsidenten wählt, hängt natürlich auch mit der Person Joachim Gauck zusammen, der von vielen ja auch als authentisch bezeichnet wird, weil er sich nicht als Parteisoldat irgendwo hochgedient hat und diese glatte, allgemeingültige, doch auch als langweilig empfundene Politikersprache spricht.
Das ist ähnlich so wie mit Angela Merkel, die ja auch eine Quereinsteigerin ist. Ist er ja im Prinzip auch. Er war ja Pfarrer, war gewöhnt, emotional zu reden, rhetorisch sehr gewandt. Und er war, also das glaubt man ihm zumindest, auch wenn er jetzt ja sagt, er distanziert sich zum Beispiel von bestimmten Internetauftritten, weil er einfach schlicht keine Ahnung hat. Er wirkt ehrlich und dadurch eben wieder ja authentisch, ne?
Ja, natürlich. Von daher war es schon Grassroot. Er hatte selbst zwar eine eigene Internetseite.
Ja, da steht richtig Joachim Gauck, da ist ein Foto mit Schutz.
Ja, genau, aber das war das Einzige, was man ihm sozusagen so als Kampagne im Netz sozusagen für ihn gemacht hat. Das war mal mehr so die Grünen und die SPD, die das organisiert hatten. Aber er hatte selbst das Facebook noch nie aufgeschlagen, wie er es dann so selbst mal in einem Interview gesagt hat. Und ja, er hat dann aber einen eigenen Videochannel. Aber er weiß ja selber noch nicht mal, was YouTube wahrscheinlich ist. Also man hat dann gesagt, Herr Gauck, bestimmt mittlerweile, ja. Jetzt, Sie haben da so viele Unterstützer im Netz, können Sie auch mal was mit denen kommunizieren? Ja, und er hatte dann sich auch sogar bedankt bei seinen Unterstützern auf YouTube.
Hallo, liebe bekannte und unbekannte Unterstützer. Das sind ja Tage der Überraschung, was ich alles erlebe. Ich bin 70 und nicht oft im Internet unterwegs, aber jeden Tag kriege ich Anrufe von meinen Kindern und Enkeln und die erzählen mir, was da abgeht. Wie viele Menschen sich plötzlich interessieren für das höchste Amt im Staate und wie viele Menschen mir Botschaften geben und mich unterstützen wollen. Das ist ja unglaublich. Das ist ja fantastisch. Und ich freue mich darüber.
Und genau dieses Emotionale und seine Biografie und natürlich die Fähigkeit, sich an ein Publikum zu wenden, das hat dann wohl auch Bürger animiert, sich im Netz zu engagieren und auch teilweise sich offline zu engagieren. Es gab zum Beispiel im Netz diese Internetseite meinpräsident.de, auf der die Fotos der Unterstützer gesammelt wurden, die unter dem Hashtag MyGauck ihre Unterstützung getwittert haben. Und das sollte dann sowas wie ein Konterfei von Joachim Gauck ergeben. Gab es auch, das ist auch inzwischen fertig, kann man sich im Internet angucken. Es gab aber auch so von Bürgern ins Leben gerufene Lichtinstallationen auf dem Reichstag und auf dem Bundeskanzleramt.
Und dafür waren dann auch die Spenden, ne?
Genau, es wurde auch zu Spenden aufgerufen. Das ist alles von selbst, wenn man so will, entstanden. Und dann gab es natürlich auch die Forderung, die Wahl freizugeben, jenseits jeglichen Fraktionszwangs und parteipolitischer Taktik. Einer der Unterstützer, der schon vor der Spiegel-Kampagne übrigens seine Facebook-Gruppe für Joachim Gauck gegründet hat, war Christoph Gieser. Zum Schluss hat er über 37.000 Unterstützer gehabt, die auf seiner Seite diskutierten, wie er mir Voice-over-IP gesagt hat.
Die Kampagne waren wir. Also es wurden alte Videos, alte Reden von Joachim Gauck rausgesucht, Zitate, große Philosophen, die dann eben auch letztendlich zitiert wurden, um zu zeigen, eigentlich brauchen wir so jemanden wie Joachim Gauck. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wir hatten in den Hochzeiten, als am meisten diskutiert wurden, hatten wir 10 Posts pro Minute. Also da können Sie sich vorstellen, wie divers das war. Aber das war eine sehr hohe Bürgernähe, auch die sich da entwickelt hat. Also von der erst geplanten reinen Pressearbeit dann tatsächlich auch zu einer Bürgerarbeit. Das war schön.
Aber wem hat es letzten Endes was gebracht? Es gab viele mediale Unterstützer für einen Kandidaten, der es dann letzten Endes ja nicht geworden ist. Leute, die sich offenbar zwar wieder für Politik interessiert haben und am Ende macht dann die Politik wieder, was sie will, oder? Wie siehst du das?
Ja, das bleibt dann die große Frage. Ich finde, das hat gezeigt, dass die Bevölkerung sich dann doch für Politik interessiert. Dass man einfach nur mal andere Leute aufstellen muss, die nicht nur Berufspolitiker sind, die bestimmte Fähigkeiten haben, Menschen anzusprechen. Und dann klappt das auch mit dem Internetwahlkampf. Dazu muss man als Kandidat offenbar noch nicht mal selber ein BlackBerry besitzen und darf auch ein digitaler Analphabet sein, weil dann kommt die Unterstützung von selbst, also dieser bekannte Grassroot-Wahlkampf aus dem Internet.
Über den Gauck-Wahlkampf, wenn man ihn so bezeichnen kann, informierte Eleni Klotzikas.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und Nora Jones bringt uns ein bisschen Sonne und danach gibt's was Neues zum Internet. Also, neu ist gut, aber hören Sie selbst. Das Medienmagazin von Radio 1. Normalerweise kümmert sich ja die KEK, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich hier in Potsdam, um die Meinungsmacht bei Radio und Fernsehen. In dieser Woche hat sie jedoch ein Gutachten veröffentlicht, die Medienvielfalt oder eben auch die Einfalt im Internet zum Gegenstand habend. Einer der Gutachter ist der Kommunikationsprofessor der Uni Münster, Christoph Neuberger, den ich jetzt am Telefon begrüße. Wie kann man denn Meinungsmacht im Internet überhaupt messen, Professor Neuberger?
Ja, normalerweise wird Meinungsmacht über den Marktanteil ermittelt, also darüber, wie viele Zuschauer man erreicht, wie groß also das Publikum ist eines ganz bestimmten Anbieters in Relation zum Gesamtpublikum, das alle Medien gemeinsam erreichen. Das ist allerdings nur ein Kriterium, Es gibt eine Reihe von weiteren Kriterien, die wir berücksichtigt haben bei unserer Analyse des Internets. Wir haben uns also zum einen natürlich Reichweite-Daten angesehen, wir haben uns aber auch noch mit anderen Aspekten beschäftigt. Es hängt zum Beispiel auch davon ab, welche Leistungen bestimmte Anbieter im Internet erbringen. Wir haben einen sehr, sehr großen Bereich im Internet, der für die Frage der Meinungsbildung eigentlich keine große Rolle spielt. Das sind zum Beispiel soziale Netzwerke, dort findet private Alltagskommunikation statt, dort werden ganz selten mal politische Themen aufgeworfen. Das ist ein Bereich, der keine große Rolle spielt, ganz unabhängig von der Reichweite, die dort erzielt wird. Es gibt andere Angebote, wo im engeren Sinne publizistische Themen, vor allem dann auch politische Themen behandelt werden. Das ist der Bereich, den wir vor allem in den Blick genommen haben. Und wir haben uns angesehen, wie im Internet Vermittlungsprozesse stattfinden in der Öffentlichkeit. Also wo das geleistet wird, was wir aus Presse und Rundfunk kennen, was dort Redaktionen leisten, die also Inhalte erstellen, Themen recherchieren und weiterverbreiten und damit Einfluss nehmen können auf Meinungsbildungsprozesse.
Wir hatten jetzt gerade den Fall auch hier in der Sendung diskutiert, dass es ja eine Kampagne gab, eine Bewegung von unten, was Joachim Gauck anbelangte, die letzten Endes nicht in dem gewünschten Resultat endete, dass er Bundespräsident wird, aber die zumindest wieder so etwas wie politische Diskussion um Demokratie, um Mitwirkungskultur auslöste. Meinen Sie nicht, dass das sehr schlecht fassbar ist, wie inweit Wirkung vom Internet tatsächlich ausgeht? Vielleicht geht ja da auch mehr in den Köpfen los.
Ja, also tatsächlich, das Internet ist ein sehr, sehr komplexes Medium, wo man vorsichtig sein muss mit pauschalen Aussagen. Natürlich kann man auch soziale Netzwerke verwenden, um Kampagnen auszulösen, politische Kampagnen auszulösen. Dafür gibt es durchaus eine Reihe von Beispielen. Aufs Ganze gesehen ist es allerdings so, das zeigt eine Vielzahl von Studien, es ist so, dass in sozialen Netzwerken, auch in Weblogs, allerdings doch eher politikferne Themen behandelt werden. Es gibt andere Angebote, die man auch in den Blick nehmen muss. Das sind etwa Suchmaschinen, die natürlich auch eine große Rolle spielen, weil sie Aufmerksamkeit lenken können im Internet. Nachrichtensuchmaschinen, Google News beispielsweise, spielt eine sehr, sehr große Rolle bei der Zuleitung von Traffic, von Besuchern auf journalistische Websites. Also auch da bildet sich sowas wie Meinungsmacht heraus. Das sind nochmal neue Angebote, das sind also technische Angebote. Nach dem Eindruck, den wir gewonnen haben bei der Analyse des Internets, ist es allerdings so, dass auch im Internet die klassischen Massenmedien dominieren, also die Ableger von Presse und Rundfunk. Spiegel Online ist etwa ein Beispiel, das, was die großen Tageszeitungen im Internet machen. Das sind zum einen sehr reichweitenstarke Angebote. Das sind aber auch die Angebote, die sich sehr intensiv mit politischen Themen beschäftigen und die vor allem eine Art von Ausstrahlungseffekt haben. Das, was dort geschrieben wird, wird auch an anderen Stellen des Internets sehr aufmerksam wahrgenommen. Das kann man etwa über Verlinkungsstrukturen nachweisen. Also indem man sich anschaut, wer denn auf andere Websites verlinkt. Dort kann man annehmen, dass man dort auch dann Themen aufgreift und weiter diskutiert. Und auch da sind das die klassischen Massenmedien, die im Internet am stärksten vernetzt sind.
Sie erwähnten schon Spiegel Online. Da gibt es ja den gefühlten Eindruck, dass was Spiegel Online aufgreift, zu einem Thema werden kann oder in sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Thema wird, wenn es von anderen bereits aufgegriffen wurde und aber nicht so sehr Beachtung fand. Ist das nur ein gefühlter Eindruck oder lässt sich sowas tatsächlich auch nachweisen?
Man kann tatsächlich feststellen, dass es im Internet eine starke Orientierung an einzelnen Leitangeboten gibt. Da spielt Spiegel Online eine große Rolle, vor allem in den Redaktionen, in den Internetredaktionen. Dort orientiert man sich an Spiegel Online, beobachtet dort die Themenentwicklung. Eine ähnliche Rolle hat auch Google News. Auch dort kann man sehr schön beobachten, welche Themen gerade ganz oben stehen. Man kann darüber gut die Konkurrenz beobachten. Und durch diese wechselseitige Beobachtung ist anzunehmen, dass es doch eine starke Angleichung gibt bei der Themenwahl. Durch diese wechselseitige Orientierung. Die findet auch an anderen Stellen im Internet statt. Wir wissen aus Untersuchungen über Weblogs, dass Weblogs sehr stark Themen aufgreifen, die von Leitmedien vorgegeben werden. Das weiß man aus den USA, dort spielt die New York Times, dort spielen CNN eine sehr, sehr große Rolle, sodass man vermuten kann, dass man von der Vielzahl der Angebote im Internet nicht direkt auf eine Vielfalt geschlossen werden darf. Da kann man noch einen weiteren Aspekt erwähnen. Vor allem die Internetableger von Presse und Rundfunk übernehmen einfach den Content, der eigentlich ursprünglich für die klassischen Medien Medien geschaffen worden ist. Bei den Tageszeitungen ist vor allem dieser Anteil des Nachrichtenrecyclings, der Mehrfachverwertung, sehr hoch, sodass man keineswegs davon ausgehen kann, dass das, was im Internet publiziert wird, auch automatisch zu einer Vielfalterweiterung führt.
Haben Sie der KEK eine Empfehlung ausgesprochen, wo man möglicherweise genauer hinsehen muss, um da auch Meinungsmacht zu begrenzen?
Wir haben keine direkten Empfehlungen ausgesprochen, wo nun unmittelbar eingegriffen werden muss. Das war auch nicht unsere Aufgabe, sondern unsere Aufgabe war, dieses Medium zunächst mal insgesamt zu charakterisieren. Die zentrale Aussage, die wir getroffen haben, war die, dass man nicht, wie das die KEK sonst bei anderen Massenmedien macht, man quasi einen Gewichtungsfaktor für das Medium insgesamt ansetzen darf, sondern dass man in diesem Medium sehr, sehr stark differenzieren muss. Und wir haben der KEK einige Empfehlungen gegeben, wie man hier Unterscheidungen treffen kann. Also, dass man etwa unterscheiden muss zwischen einem publizistisch relevanten Bereich und einem Bereich, der publizistisch weniger bis gar nicht relevant ist. Dass man unterscheiden muss zwischen Formen des professionellen Journalismus und Bereichen des partizipativen Journalismus, des Bürgerjournalismus. Da haben wir versucht, der KEK einige Kriterien an die Hand zu geben und um künftig in konkreten Einzelentscheidungen dann eine Handhabe zu besitzen.
Und das alles finden Sie auch unter keck-online.de. KEK, K-E-K geschrieben, -online.de. Das war am Telefon der Mitautor des Gutachtens über die Meinungsmacht im Internet, Professor für Kommunikationswissenschaft in der Uni Münster, Christoph Neuberger. Vielen Dank. Radio 1. Und zwar, ja, jetzt ist es aus. Und zwar mit dem Medienmagazin und einem letzten Interview für heute. Denn sie hat sich hier eigentlich wohlgefühlt, hat engagiert seit 2004 die Rahmenbedingungen für die Medienwirtschaft in Berlin-Brandenburg im Medienboard koordiniert. Doch nun verlässt Petra Müller das Medienboard und die Region und geht nach Nordrhein-Westfalen. Hören Sie daher
das Interview.
Frau Müller, das ist vermutlich unser letztes Interview in Ihrer Funktion als Geschäftsführerin des Medienbaus Berlin-Brandenburg. Sie wechseln nach NRW. Sie wurden von der Chefin der Senatskanzlei als der Beitrag Berlin-Brandenburgs für den Aufbau West bezeichnet. Aber Sie kommen ja eigentlich von dort. Im Prinzip war das ja jetzt hier nur ein Aufbau Ost. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich halte sowieso gar nichts eigentlich von traditionellem Standortwettbewerb, sondern ich glaube an die Entwicklung von Stärken und Kooperation. Ich bin nach Berlin-Brandenburg gekommen, weil ich die Idee, ein Medienboard aufzubauen, einfach absolut folgerichtig, vernünftig und spannend fand. Ich glaube, man kann sagen, dass wir jetzt in Kooperation mit den Ländern und auch mit meiner Kollegin zusammen eine gut geölte Maschine dahingestellt haben. Manche sagen sogar ein Vorzeigeunternehmen der Standortpolitik. Es gibt jetzt ein bisschen anders, aber ähnliche Fragen in NRW. Und Sie wissen ja, das hat lange irgendwie gewabert. Es ist auch lange mit mir gar nicht gesprochen worden. Aber in der Zielgerade ist plötzlich für mich eine Aufgabe vor die Augen gekommen, wie man nochmal, sozusagen aus dem Medienboard lernend, eine vernünftige Standortagentur bauen kann. Und das war einfach extrem spannend, sich das vorzustellen. Und dann habe ich schlussendlich Ja gesagt. Persönlich muss ich sagen, es war wirklich ein Fotofinish, weil es hier in Berlin und Brandenburg einfach extrem spannend ist. Und ich habe auch, denke auch nicht daran, dass das jetzt sozusagen Rückkehr in die alte Heimat oder das spielt eigentlich gar keine Rolle. Mich interessiert die Aufgabe.
Nun streitet ja die Wissenschaft über die Rolle der Persönlichkeit, weil die immer sagen, das ist natürlich auch ein sehr objektiver Vorgang, Geschichte. Aber wenn Sie ja zurückblicken oder ein Teamspiel mitunter, was wäre Ihnen lieb, dass man mit Ihnen in Verbindung brächte, worauf Sie besonders stolz sind, weil Sie gesagt haben, also das ist mein Baby zum Beispiel?
Also ich finde schon die Struktur Medienboard, sagen die Organisation, wie sie gedacht und gebaut worden ist, da ist ja der ein oder andere auch hinterhergegangen. In NRW hat man irgendwie das Clustermanagement gebaut und dann überlegt man jetzt irgendwie die Filmstiftung funktional zu erweitern. In Bayern ist es passiert. Das ist da ist schon ein Pflock eingeschlagen worden, der Nachfolgehandlungen ausgelöst hat. Für mich kann ich das, also ich bin ja eher so, das wissen Sie ja auch, so ein strategischer Typ. Also ich glaube, es ist enorm wichtig an so einer Stelle, dass man offen ist, auch für die Entwicklung im Medienmarkt, für die kreativen Entwicklungen, dass man kooperativ ist, denn das entspricht auch dem Medium selber. Es sind alles Teamprozesse. Und ich würde mal sagen, das sind auch Persönlichkeitsmerkmale, die man mitbringen muss. Aber wenn Sie mich so fragen, was bleiben soll, also das ist mir zu ja, gefühlig irgendwie.
Aber Sie sind ja kein unsinnlicher Mensch, behaupte ich mal. Ja. Zumindest lese ich das auch aus der Pressemitteilung. Da geht es um den Wohlfühlfaktor. Also das habe ich noch nie irgendwo gelesen, dass man Wirtschaft, Medienstrukturen mit Wohlfühlen in Verbindung bringt. Bestenfalls in der Architektur gibt es da mal so Ansätze, dass man Räume baut, damit die Menschen sich wohlfühlen und nicht nur, dass es repräsentativ ist. Aber ich denke mal schon, dass das Ihnen auch wichtig ist.
Naja, aber also was Sie vielleicht nicht immer sehen, aber das zumindest, was ich getan habe, ist, ich komme eben aus einer Agentur für strategisches Marketing, ist eine Strategieentwicklung. Und sozusagen, es gibt ein Standardwerk dazu, wie macht man Standortmarketing. Es gibt ein Standardwerk dazu, strategische Schritte in der kleinteiligen Kreativwirtschaft. Es gibt ein Standardwerk dazu, wie sich Metropolen entwickeln. Das sind alles theoretische Arbeiten in der Regel aus Kanada, aus den USA, die einem ganz guten Wegweisen. Also wenn Sie sich zum Beispiel erinnern an diesen, Technology, Tolerance und Talent, ja, Faktor für die Entwicklung zukünftiger Städte und Metropolen, dann ist das genau das, was es in Berlin gibt. Und dazu gehört immer auch, also wir haben die Kreativen, wir haben innovatives Klima, wir haben ein tolerantes Klima und eine Lebensqualität. Und da es ja einen Wettbewerb um Köpfe gibt, einen Wettbewerb um kreative Menschen, die Städte gestalten, da würde ich sagen, ist ein Wohlfühlfaktor, ein Klima, eine Lebensqualität enorm wichtig. Und das ist ja eins der Hauptassets von Berlin und Brandenburg, dass sie einerseits in einer sagen Weltmetropole leben können und andererseits eine hohe Lebensqualität haben. Auch das haben wir mal befragt. Natürlich macht ein Marketingstratege nie was, ohne das abzufragen. Wie werden die Standorte eingeschätzt? Und das ist neben dem Kreativitätsfaktor ist Lebensqualität einer der Hauptpunkte, warum Leute sich hier hinbewegen. Der Hauptstadtfaktor, nicht zu vergessen, also Definitionshoheit, die man auch haben will, kulturellen Zusammenhang, gesellschaftlichen Zusammenhang, ist einer der Hauptfaktoren, warum Menschen, Firmen und Mitarbeiter gerne hier hinziehen. Die offene Auffragestellung für Berlin und Brandenburg ist, wie man das auch nach Jahren, Jahrzehnten des Föderalismus tatsächlich in eine wirtschaftliche Kraft umsetzen kann. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe der nächsten Jahre.
Der Kreis schließt sich zur Eingangsfrage. Sie haben es angesprochen, Wohlfühlfaktor. Und man muss sich wohlfühlen. Fühlen Sie sich in Berlin-Brandenburg nicht mehr wohl? Zieht es Sie jetzt sozusagen in andere Bereiche, wo, ich meine das gar nicht mal so, dass die Stadt oder das Umland Sie nicht in eine Wohlfühlatmosphäre versetzen, sondern brauchen Sie die Herausforderung?
Ich glaube, also man fragt sich ja dann immer selber, dann sitzt man in so Runden und erwacht morgens auf und denkt, also musste das denn jetzt schon wieder sein? Ja, ich bin ja auch relativ knackig aus Köln, aus einem Unternehmen, das ich selber aufgebaut hatte, aus einem Festival, das gut funktioniert hat, nach ein paar grundsätzlichen Überlegungen, aber nach einem guten halben Jahr Überlegung gegangen, weil ich die Aufgabe super fand. Und jetzt irgendwie die Vorstellung, man hat das Besteck gelernt, erfunden, man weiß, was funktioniert und nicht funktioniert, das nochmal ausprobieren, zu belegen und einzusetzen, das ist einfach, das hat gelockt. Das ist wirklich ein Lockstoff. Ich fühle mich in Berlin und Brandenburg sehr wohl. Ich bin jetzt ja fast 7 Jahre hier. Ich werde auch einen Koffer und eine Wohnung hier behalten, gar keine Frage. Aber ich will es noch mal wissen.
Petra Müller, Geschäftsführerin des Medienboards Berlin-Brandenburg, noch, ja, sagen wir mal, bis zur IFA etwa. Und an dieser Stelle beginnt wieder der Podcast-Bonustrack. In Ergänzung zum Thema 2 hören Sie das Voice-over-IP-Interview mit dem Initiator der Seite Wir für Gauk, Christoph Gieser, das meine Kollegin Eleni Klotzikas und ich geführt hatten. Zuerst mit der Eingangsfrage, was Christoph Gieser motiviert hat, diese Initiative zu gründen.
Motiviert die Gruppe zu gründen hat mich die Person Joachim Gauk, und zwar schon zu einem Zeitpunkt, als er noch gar nicht nominiert war. Ich habe mich 2004 schon dafür eingesetzt, dass er Bundespräsident wird, und auch dieses Mal, schon bevor er dann eben von Rot-Grün nominiert wurde, weil ich mir gedacht habe, es wäre genau der richtige Zeitpunkt für einen überparteilichen Präsidenten.
Hat es Sie dann überrascht, dass er dann auch tatsächlich aufgestellt wurde?
Das hat mich sehr überrascht. Ich hatte nämlich auch in erster Linie in schwarz-gelben Zirkeln dafür geworben, dass er aufgestellt wird, weil er meiner Meinung nach auch dem Lager eigentlich näher steht. Und ich bin ja wirklich überrascht worden von der Nominierung durch Rot-Grün.
Sind Sie selbst Parteimitglied?
Ich bin FDP-Mitglied.
Sind Sie auch politisch dort aktiv?
Ich war politisch aktiv. Ich war Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und auch Spitzenkandidat der FDP Rheinland-Pfalz zur Europawahl 2004.
Warum wollten Sie, dass Joachim Gauck Bundespräsident wird?
Ja, also Bundespräsident ist ja das einzige tatsächlich überparteiliche Amt, und letztendlich wünschen sich die Menschen eben auch in diesen Zeiten jemanden, der über die Parteigrenzen hinweg schaut. Und ja, das ist ein Grund, und natürlich auch Joachim Gauck mit seiner Biografie, der wirklich für diesen Freiheitsgedanken steht, aber eben auch für Verantwortung, passt für mich eigentlich perfekt in diese Zeit. Bundespräsident ist ein Leuchtturm auch für die Menschen. Der steht für was, der kann aufrütteln, der kann auch eine Richtung eben mit Worten vorgeben. Und letztendlich ist Joachim Gauck jemand, der auch das Wort wirklich nutzen kann, um Menschen aufzurütteln, auch emotional zu berühren. Und deswegen habe ich mir einfach gewünscht, dass er der nächste Bundespräsident wird.
Vermissen Sie das sonst bei Politikern? Was unterscheidet ihn von den normalen Berufspolitikern?
Naja, es ist eine andere Rolle, und er spielt natürlich eben eher diese präsidiale Rolle in der Art und Weise, auch wie er denkt. Er ist eben kein Parteipolitiker, ohne aber letztendlich Parteien abzulehnen. Das ist eben auch wichtig. Und er weiß, wie es funktioniert, aber er hat eben auch diese Vision, wie man es vielleicht anders machen könnte. Und das ist der Unterschied zu jedem, der eben aus einer Partei direkt kommt. Jeder Parteipolitiker, egal wie er sich dann gibt, spaltet automatisch, weil er im gegenüberliegenden Lager eben von Anfang an nicht gewollt ist.
Wann genau haben Sie diese Facebook-Gruppe sozusagen gegründet? Wann haben Sie andere Unterstützer mitgewinnen können?
Also ich habe die Gruppe direkt am Dienstag gegründet, also einen Tag nach der nach dem Rücktritt von Köhler habe ich die Gruppe gegründet, und damit auch 2 Tage vor der Nominierung von Gauck, und dann eben auch schon aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis einige Leute gewinnen können. Allerdings zum Zeitpunkt der Nominierung waren das gerade mal 77 Unterstützer, und das ging natürlich dann nach der Nominierung erst richtig los.
War das dann ein kontinuierlicher Zuwachs? Ich glaube, Sie hatten irgendwann über 40.000 oder 35.000 Unterstützer. War das ein kontinuierlicher Zuwachs?
Ja, also wir hatten 37.000 Unterstützer am Ende. Der Zuwachs, der ging immer in Wellen. Also es war kontinuierlich, dass es nach oben ging, aber es gab dann immer wieder auch Wellen, wo es dann eben deutlicher zugenommen hatte, und dann auch wieder ein paar Tage, wo es weniger war. Und ja, es hatte dann auch durchaus mit der Medienberichterstattung auch zu tun.
Inwieweit hat die Medienberichterstattung dann sozusagen die Sympathiewelle im Netz, unter anderem durch Ihre Facebook-Gruppe, inwieweit hat es das beeinflusst?
Na, es hat natürlich geholfen. Also wir haben natürlich auch Leute, die das nicht mitbekommen haben von Anfang an, die dann eben aufgrund von Presseberichten erst beigetreten sind, teilweise sogar erst Facebook beigetreten sind. Wir hatten Leute wirklich, die 65 oder 70 waren, die mir dann geschrieben haben, ich habe noch nie das Internet groß benutzt, Facebook schon gar nicht, ich bin jetzt extra beigetreten, um sie hier zu unterstützen. Und letztendlich hat natürlich das auch nochmal eine zusätzliche Öffentlichkeit generiert, auch für das ganze Anliegen.
Haben Sie dann auch eine Öffentlichkeit gewonnen, Sie als Person, oder dass man gefragt hat, wer ist überhaupt dieser Christoph Gieser?
Ja, also die Öffentlichkeit habe ich schon gewonnen. Das ist einfach so, Medien suchen dann natürlich auch nach einem Gesicht in so einem Thema suchen nach Ansprechpartnern. Und da war ich natürlich derjenige, der das gegründet hat, war natürlich ganz interessant. Natürlich darüber hinaus noch FDP-Mitglied. Und so ging das dann los. Und natürlich haben wir dann auf der anderen Seite auch die Öffentlichkeit gesucht. Also das ist natürlich so, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Öffentlichkeit auch, um unser Anliegen nach vorne zu bringen. Und dann natürlich auch entsprechend mit Themen an die Öffentlichkeit gegangen.
War das, wenn man jetzt so danach fragt, was war zuerst das Huhn oder das Ei, dass erst die Unterstützerwelle im Netz da war und dann die Medien darüber positiv berichtet haben, also die Zeitungen oder erst die Zeitungen und daraufhin hat sich dann auch die Sympathiewelle im Netz geformt?
Ja, es war erst die Sympathiewelle da. Also wir hatten innerhalb der ersten Tage gleich mehrere tausend Mitglieder. Das war für Christian Wulff nicht vergleichbar, ohne schlecht über ihn reden zu wollen. Aber es war sehr deutlich, dass eben die Leute tatsächlich gesucht haben, ich will Gauck unterstützen, welche Möglichkeiten gibt es schon? Und dann eben auch auf unsere Gruppe und diese Community eben getroffen sind. Und das dann eben so schnell sich entwickelt hat, dass dann auch die ersten Medien darauf aufmerksam wurden, peu à peu, und darüber berichtet haben. Und wir haben dann schon an der einen oder anderen Stelle gesehen, dass auch nochmal ein Schub kam, wenn eben ein großes Meinungsmedium darüber berichtet hat.
Was wurde dann gepostet von den Leuten?
Ganz unterschiedliche Dinge. Also es war wirklich eine ganz, ganz stark inhaltliche Auseinandersetzung mit der Person, mit dem, was die Person sagt, mit der Bundespräsidentenwahl an sich. Also es wurden alte Videos, alte Reden von Joachim Gauck rausgesucht, Zitate und ganz, ganz viel eben letztendlich auch rechtliche Hintergründe, große Philosophen, die dann eben auch letztendlich zitiert wurden, um zu zeigen, eigentlich brauchen wir so jemanden wie Joachim Gauck. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Wir hatten in den Hochzeiten, als am meisten diskutiert wurden, hatten wir 10 Posts pro Minute. Also da können Sie sich vorstellen, wie divers das war. Was ganz wichtig war, ist wirklich, wir haben von Anfang an, oder ich habe eben auch von Anfang an zwei Regeln ausgegeben. Ich habe gesagt, es geht hier um Joachim Gauck. Das heißt, wir sind eine Pro-Kampagne, wir sind keine Kontra-Kampagne, nicht gegen Wulff, nicht gegen Merkel, nicht gegen Westerwelle, nicht gegen Schwarz-Gelb, nicht gegen irgendwas. Das ging rein pro Gauck, weil sonst wären uns natürlich auch Leute, die eben möglicherweise diese Regierung auch unterstützen wollen, wären uns natürlich verloren gegangen. Und ich habe gesagt, eben, wir sind überparteilich. Das heißt, bitte hier keine Parteipolitik. Das wurde auch wirklich ganz massiv eingehalten. Die Leute, so unterschiedlich sie waren, von Linksparteimitgliedern bis zu CSU-Mitgliedern, ganz viele FDP-Mitglieder, CDU-Mitglieder, natürlich Rot-Grün auch, waren sich wirklich da eben an dieser einen Stelle einig und haben eben auch zu diesem Thema ganz stark gemeinsam gestritten und haben sich da auch wirklich an die Regeln gehalten.
Hat man da nicht auch von Seiten der FDP versucht, nochmal da auf sie auch Einfluss zu nehmen?
Nee, das war überhaupt kein Thema. Es wird mit Sicherheit Leute gegeben haben, die das nicht so gut fanden, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, gegen Joachim Gauck kann im liberalen Lager auch niemand was sagen. Also das ist für sich für den, diese Person, Joachim Gauck einzusetzen als Liberaler, ist nichts Ehrenrühriges. Der ist ja oft auch eingeladen worden von den liberalen Stiftungen, von der FDP, von den jungen Liberalen, da habe ich ihn das erste Mal erlebt. Vor dem Hintergrund war das auch kein Thema.
Zu Zeiten des Bundestagswahlkampfs haben Sie sich da auch so für die Politik und für die Sachen, die die Parteien da gemacht haben, im Netz interessiert?
Ich habe das verfolgt, aber letztendlich, das ist eben genau der Punkt. Das, was wir gemacht haben, das war eben keine Parteikampagne. Das war keine, ja, von irgendeiner Organisation, am besten noch mit Agenturunterstützung gepushte Kampagne, sondern das war eine authentische Kampagne von authentischen Menschen. Und solange die Parteien auch das nicht verstehen, das ist übrigens dasselbe für Unternehmen, dass sie letztendlich sich überlegen müssen, wie sie Authentizität herstellen. Dazu gehört natürlich auch, mit Kritik offen umzugehen, Kritik überhaupt erst zuzulassen im Netz. Solange sie das nicht verstanden haben, werden solche Kampagnen von Parteien regelmäßig ins Leere laufen und die einzigen Kampagnen, die dann erfolgreich sind, sind tatsächlich solche Bürgerkampagnen.
Ich habe zwei kurze Fragen. Zum einen, gerade weil Sie sie eben angesprochen haben, Authentizität. Der Kandidat Joachim Gauck hat ja in einem Interview gesagt, er hätte noch nie das Facebook aufgeschlagen. Ist der Kandidat Gauck für so eine Kampagne überhaupt geeignet?
Er ist geeignet, weil es letztendlich eben nicht darum geht, dass jemand sich im Netz artikuliert, sondern es ist einfach nur die Plattform Internet, die Menschen, Bürger nutzen, um sich zu artikulieren, die sonst nicht gehört würden. Und letztendlich dafür braucht man keinen Kandidaten, der sich mit Facebook auseinandersetzt, sondern letztendlich das, was diese Währung auch dieser Menschen ist, die sich da engagiert haben, ohne dafür Geld zu bekommen, die teilweise dafür Urlaub genommen haben. Die Währung ist Authentizität und davon bringt Joachim Gauck eben eine Menge mit.
Zweite Frage, Sie sagten, Sie wollten Gauck unterstützen, mal jetzt platt zusammengefasst. Aber die Bundesversammlung tickt ja anders. Da wählen Parteien, da wählen Ministerpräsidenten aus dem Bundesrat und da wählen von den Parteien entsandte Vertreter. Wollten Sie mit der Unterstützung diese Abgeordneten beeinflussen?
Naja, das Ziel der Unterstützung war letztendlich einfach mal eine Meinungsäußerung. Ich glaube, das ist unser gutes Recht als Bürger. Auch wenn wir in dem Fall nicht direkt wählen konnten, dürfen wir ja unsere Meinung sagen. Und wir sollten das auch tun. Davon abgesehen, ich glaube, da ist nichts Ehrenrühriges, wenn man seine Meinung sagt. Vielleicht wird sie auch nicht gehört, aber man sollte sie sagen. Man soll sich eine bilden auch als erstes Mal. Und natürlich war dann das Ziel eben auch damit eine Öffentlichkeit zu generieren und zu zeigen, hey, wir sind hier. Es war ja auch in den Umfragen so, dass ich auch am Gauck vorne lag und wir eben gesagt haben, Leute, folgt eurem Gewissen. Ich bin auch davon überzeugt, dass es einige FDP- und CDU-Abgeordnete oder Wahlmänner gab, die eigentlich lieber Gauck gesehen hätten. Wir haben gesagt, folgt eurem Gewissen, wir haben euren Rücken, wir sind hinter euch, ihr braucht da nichts zu befürchten, wenn ihr jetzt das wählt, was ihr vom Herzen wählen wollt. Und ja, ich behaupte auch, das hat durchaus einen Effekt gehabt. Ich glaube, sonst wäre das möglicherweise tatsächlich im ersten Wahlgang auch durchgegangen. Vielleicht überschätzen wir das, aber ich glaube, es war es auf jeden Fall wert, sich zu engagieren.
Aber gemessen am Ausgang der Wahl hat es nicht funktioniert.
Das ist richtig. Dafür hat was anderes funktioniert. Wir haben eine Debatte angestoßen. Erstens mal haben wir gezeigt, überhaupt die Bürger sind da. Wir haben überhaupt wieder Bürger auch dazu bekommen, sich zu engagieren. Kleine Demos, aber Demos zu machen, Plakate zu kleben. Alleine Menschen, die das vorher in ihrem Leben nie gemacht haben. Das war es alleine wert. Ich glaube, Joachim Gauck hat auch dadurch eine Öffentlichkeit bekommen, die dafür gesorgt hat, dass das, wofür er steht, auch gehört wurde. Die Menschen sich angefangen haben, mit ihm auseinanderzusetzen, die es vielleicht sonst nicht getan hätten. Und auch Menschen sich jetzt eben wieder mit der Demokratie auseinandergesetzt haben, diskutiert haben, sollte der Bundespräsident direkt gewählt werden, etc. Und diese Debatten, die sind noch nicht zu Ende. Und auch wenn Gauck am Ende nicht gewählt wurde, haben wir, glaube ich, der Demokratie definitiv was Positives getan.
Radio 1. Nur für Erwachsene.